Hallo und herzlich willkommen zum neuen OHN-Podcast. Ich bin Michael Pulgers und heute sprechen wir über ein Thema, was viele Leute sicher eher lästig finden als angenehm. Mir geht es auch persönlich ganz genauso und ich bin noch nicht mal Online-Händler und muss mich regelmäßig damit beschäftigen, nämlich das Thema Steuern. Dazu habe ich heute von Textu Roger Gottmann da, der uns einiges zu dem Thema zeigen will und erklären wird. Hallo Roger.
Hallo Michael und ja, vielen Dank für die Einladung, dass das Thema Steuern und Buchhaltung, was da alles mit zusammenhängt, glaube ich, niemand richtig vom Hocker reißt, das kann ich nachvollziehen. Und insofern, sage ich mal, auf die Motivation dahinter, das irgendwie in eine Software zu gießen und dann laufen zu lassen.
Sehr gut, ja. Wir fangen einfach mal im Urschleim so ein bisschen an mit euch. An wen genau richtet sich eigentlich euer Angebot von Textu?
Unser Angebot richtet sich an Online-Händler und deren Steuerberater. Das ist quasi unsere Zielgruppe. Nutzer sind also beide Parteien, die Händler, aber auch eben zunehmend die Steuerberater.
Und also wie genau unterstützt ihr dann Online-Händler? Vor allem jetzt, wenn man jetzt mal schaut, also besteuern, ich kenne es ja so ein bisschen aus meinem Umfeld und immer die Berichterstattung und die Fragen, die wir da reinkriegen, da betrifft es ja vor allem in der internationalen Expansion, kommen da ja dann Schwierigkeiten auf und da wird das alles nochmal viel komplexer. Wie unterstützt ihr da Online-Händler in genau diesem Punkt?
Genau, Textu gibt es ja seit 2016 und 2016 sind wir mit einem Produkt und einer Lösung bzw. einem Problem gestartet. Und zwar war das Thema Umsatzsteuer. Wenn ich im Online-Handel unterwegs bin und Produkte international verkaufe, also grenzüberschreitend verkaufe, gerade in der Europäischen Union, muss ich in der Regel meine Umsatzsteuer immer im Bestimmungsland abführen. Und das machen wir quasi automatisiert, indem wir direkt an eine Amazon-API rangehen, direkt an eine Plenty Markets-API rangehen, da uns die Daten ziehen, sie automatisiert steuerlich bewerten, jede Transaktion, und sie dann bei den Finanzbehörden melden. Das war damals so unser erstes Produkt im Jahre 2016.
Okay. Jetzt stelle ich mir vor, okay, Steuern sind jetzt keine neue Erfindung und Steuerberater gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Und auch der E-Commerce ist jetzt nicht wirklich jung, also schon noch relativ, aber warum sind gerade E-Commerce-Mandate für Steuerberater immer noch so eine Herausforderung?
Weil Steuerberater in der Regel, und ich meine das gar nicht als Bashing, Steuerberater denken in der Regel immer an einzelnen Sachverhalten, einzelnen Problem und dann, sage ich mal, kommt ihre Beratung als Lösung daher. Wenn wir aber gerade das Thema Umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung, wenn wir darüber reden im E-Commerce, reden wir über große Datenmengen, wir reden über verschiedenste Schnittstellen, wir reden über Prozesse, Automatisierung. Und das ist halt nicht unbedingt so das, was in der Steuerberaterprüfung abgefragt wird, im Gegenteil. Und deswegen, sage ich mal, gibt es da gewisse Herausforderungen bei Steuerberatern im E-Commerce. Und das ist auch der Grund, warum es, und viele von den Zuhörern werden wahrscheinlich auf der Suche nach einem Steuerberater sein oder regelmäßig auf der Suche nach einem Steuerberater sein. Das ist sicherlich auch der Grund, warum man leider immer noch nicht viele auf den E-Commerce spezialisierte Steuerberater findet.
Ist das also, wie man es aus Deutschland fast schon kennt, so ein bisschen so eine verschlafene Digitalisierung, die da vorherrscht?
Also das ist eine verschlafene Digitalisierung, aber auch, sage ich mal, aus der Motivation oder aus dem Hintergrund heraus, dass Steuerberater in Deutschland sich über Arbeitsmangel überhaupt nicht beklagen können. Mhm. Ja, also wenn man mal mit Steuerberatern redet, dann gehen die in der Regel unter in Arbeit. Und wer als Online-Händler einen Steuerberater sucht, dem wird wahrscheinlich nicht selten auch die Tür vor der Nase zugeschlagen. Und es wird über Aufnahmestopp und dergleichen geredet. Das heißt, Steuerberater verdienen derzeit auch eine ganze Menge gutes Geld mit analogen Geschäftsmodellen. Das ist so, sag ich mal, aktuell ungefähr das Spannungsfeld.
Okay, krass. Wenn man sich jetzt so überlegt, okay, wir könnten das Ganze jetzt technologisch weiterentwickeln und dann sind da aber die Regularien, die ja nicht an die Technologie angepasst sind. Warum genau muss das mehr zusammenspielen, jetzt Technologie und Regularien, wenn sich das weiterentwickeln soll?
Es muss deswegen zusammenspielen, weil, nehmen wir mal so ein Beispiel. Wir haben einen Online-Händler, der hat 5.000 Transaktionen im Monat. Theoretisch müsste man sie in so einer analogen Welt, müsste man sich jede Transaktion anschauen und sie einzeln bewerten. Denn aus einer steuerlichen Perspektive gibt es sowas wie Auslieferung, gibt es sowas wie innergemeinschaftliche Lieferung, dann gibt es sowas wie Fernverkäufe und alle werden unterschiedlich steuerlich bewertet. Und ich meine, das liegt auf der Hand, ne, dass niemand in der Kanzlei diese 5.000 Transaktionen bewerten kann, will und am Ende des Tages es auch sicher ist. Das heißt, da muss wirklich Technologie, muss Automatisierung auch sehr eng mit Regulierung, also Steuerrecht insbesondere, eben verknüpft werden.
Hm. Also ich schlage mal den Bogen zu dem, was ich halt so kenne, was der Händlerbund ja auch so macht. Das ist ja quasi rechtliche Beratung jetzt für Online-Händler und jetzt Steuerrecht, nehme ich mal an, verhält sich so ein bisschen noch so wie früher das Verbraucherrecht, bevor sie wirklich angefangen haben, da den Onlinehandel mit einzubeziehen. Darum schallen da bei mir immer so ein paar Alarmglocken, wenn es heißt, okay, wir können das jetzt automatisieren und technisch weiterentwickeln, aber dann gibt es halt so diese rechtliche Seite. Und gerade so Steuerrecht wirkt für mich als Laien jetzt immer relativ eingestaubt oder als wäre es halt festgelegt worden und bewegt sich relativ langsam. Wie groß ist dann der Konflikt zwischen Tech und Steuerrecht? Prallen da zwei Welten aufeinander?
Da prallen absolut zwei Welten aufeinander. Und ich meine, das ist auch der Grund, warum wir bei Texto, wir haben ein eigenes Team in House, das RegTech Center, da arbeiten mehrere Steuerberater. Ich glaube, wir haben aktuell so 7 Steuerberater in House, die sich im Wesentlichen nur damit beschäftigen, wie kann man Gesetze in Technologie überführen. Und oft ist es so, wenn man sich mal das Vergnügen gemacht hat, sich mal so ein Gesetz anzuschauen und dann überlegt, wie kann man daraus vielleicht so eine Art Entscheidungsbaum bauen, also einen automatisierten Ablauf, wo dann zu einer Rechtsfolge kommt und das dann in Software übersetzen will, der merkt, das ist oftmals sehr, sehr schwierig, weil der Gesetzgeber versucht, immer zig Grenzfälle, Edge Cases im Rahmen eines Gesetzes abzubilden. Wenn man das automatisieren will, ist das schon eine große Herausforderung und ich würde schon sagen, das ist schon fast Rocket Science, das definitiv. Das heißt, wenn ich einen Wunsch hätte, und ich komme ja aus der Steuerwelt, ich habe ja viele Jahre auf dem Finanzministerium gearbeitet, wenn ich einen großen Wunsch hätte, würde ich mir wünschen, dass der Gesetzgeber zukünftig nur noch Gesetze erlässt, die auch wirklich automatisierbar sind und vielleicht sogar auch gleich den sogenannten Entscheidungsbaum gleich mitliefert. Das wäre natürlich so eine große Herzensangelegenheit.
Das klingt wie so der Wunschtraum eines ITlers, der Steuerrecht machen will. Das klingt auf jeden Fall auch nach einem krassen Spagat, so okay, wir müssen das Rechtliche beachten, wir müssen aber auch irgendwie technisch so gut aufgestellt sein, dass wir uns halt irgendwie da auch am Markt behaupten können, beziehungsweise überhaupt einen Mehrwert bieten für die Leute, die das halt brauchen. Ja. Wie stellt ihr sicher, dass ihr da das richtige Know-how kriegt, das sowohl die eine Seite abdecken kann, als auch halt die andere? Also es sind ja zwei sehr verschiedene Bereiche in dem Fall schon.
Definitiv. Und wir haben für beide Bereiche natürlich Spezialisten. Wir haben zum einen die Steuerberater in-house, wir haben zum einen die Entwickler in-house und dann sind es eben auch die Produktmanager, ja? Das heißt, die dann zwischen diesen beiden Welten eben auch vermitteln können. Und bei uns ist es so, dass dann eben auch die Steuerrechtler auch sehr stark dran an der Gesetzgebung sind. Denn es wäre fatal zu schauen, was wurde jetzt vielleicht zum 1.1., was kommt an neuen Gesetzen und das dann möglichst schnell in Software umzusetzen, sondern da sind die Vorlaufzeiten, weil es eben so komplex ist, schon deutlich größer. Das heißt, unsere Steuerberater, die nehmen dann teilweise auch in Sitzungen der EU-Kommission teil, wenn es jetzt darum geht, wie wird sich das Umsatzsteuerrecht in den nächsten Jahren im Bereich E-Commerce ändern. Und der E-Commerce ist damit leider der größte Treiber, sag ich mal, was Gesetzesänderungen betrifft.
Aber also gibt das dann bei euch in-house quasi häufig so Konflikte, weil da einfach, so wie wir schon gesagt haben, zwei Welten aufeinander prallen, dass von der Technikseite dann gesagt wird, nee, wir müssen das so machen oder könnten das so machen und dann die rechtliche Seite sagt, nee, das, also es geht nicht oder es geht zu weit oder wir kommen da irgendwie in eine Grauzone rein?
Absolut. Also natürlich gibt es diesen Culture Clash, gerade wenn ich aus zwei verschiedenen Welten komme. Es gibt so einen die Steuerwelt, da gibt es nur 100% oder falsch. Und dann gibt es natürlich so die Tech-Welt, die oftmals so einen 80-20-Ansatz fährt. Und ich weiß noch so in den ersten Textu-Jahren, wenn dann so die Steuerrechtler gesagt haben, schaut mal her, wir müssen das und das noch ändern, da ist ein Fehler einfach drin. Und dann die ITler gesagt haben, oder die Tech-Leute gesagt haben, ja, wieso, das ist einfach ein fehlendes Feature, das holen wir dann irgendwann später nach. Ne? Wo aber am Ende des Tages dann auch klar war, nein, das ist kein fehlendes Feature, das ist ein Fehler und der muss sehr, sehr schnell zeitnah eben auch bereinigt werden. Ne? Das ist so dieser Culture Clash, den man da hat und den es wahrscheinlich auch in jedem Tech-Unternehmen gibt.
Ja. Jetzt ist das so ein bisschen die interne Seite, dass ihr sagt, okay, da müssen wir uns ein bisschen sortieren oder aufeinander abstimmen, dass wir da halt das ideale Ding schaffen können. Wenn es dann aber nach außen geht, da ist das ja, also ich nehme an, ihr habt halt nicht den Universalkunden, der immer so gleich aussieht. Online-Händler sind halt sehr verschiedene Branchen, verschiedene Größen und haben da auch sicher dann unterschiedliche Ansprüche oder auch Anforderungen, was sie so steuerlich brauchen, sowohl an Beratung als auch eben an Bearbeitung, was so ihre Fälle angeht. Wie genau stellt ihr euch denn darauf ein mit eurem Angebot?
Also das hat natürlich mehrere Dimensionen. Die eine Dimension ist, dass wir Partner des Steuerberaters sind. Weil was wir nicht machen, ist Beratung. Ja? Wir stellen eine Software zur Verfügung, die viele Prozesse im Bereich Umsatzsteuer und Finanzbuchhaltung automatisiert sind. Aber was wichtig ist, dass wenn der Händler oder die Händlerin einen Ansprechpartner braucht bei bestimmten rechtlichen Fragen, das immer der Steuerberater ist. Das heißt, Steuerberater sind unsere wichtigsten Partner und wir haben mittlerweile ein Netzwerk von, ich würde sagen, fast 600 Kanzleien, ja, die mindestens ein E-Commerce-Mandat bei uns haben und die wir auch mit onboarden zum Beispiel. Das heißt, bei uns läuft das Onboarding in der Regel auch immer zusammen mit dem Steuerberater ab. Ja, der muss auch verstehen, was da an Daten entsteht und auch mal in die Daten reinschauen, um dann eben auch festzustellen, besteht da vielleicht sogar Beratungsbedarf. Das ist so, sage ich mal, die eine Perspektive. Die andere Perspektive ist, dass wir, du hast ja gesagt, ne, E-Commerce ist wahnsinnig, wahnsinnig heterogen. Und da muss man ganz klar sagen, wir können auch nicht jedes Setup abbilden. Was wir zum Beispiel nicht machen, ist Differenzbesteuerung, weil es gerade im europäischen Kontext doch schon deutlich komplexer ist. Ne? Oder irgendwelche fancy Dropshipment-Modelle über drei ausländische Staaten bilden wir auch nicht ab, weil wir da aktuell sagen, das sauber rechtlich abzubilden, das ist aktuell kaum möglich. Ja? Und sag ich mal so, die dritte Dimension ist eben, dass wir eben sagen, wir nehmen nur Kunden auf, wo wir auch Zugang direkt zu den Rohdaten haben. Ja, also direkt an eine Amazon-API gehen können oder direkt an ein ERP-System gehen können. Und ich würde sagen, mit den Schnittstellen, die wir derzeit abdecken, bilden wir zumindest in Deutschland ungefähr 90-95% des Marktes ab. Also mit Schnittstellen zu Bilby, Shopify, Dream Robot, Central, wie sie alle heißen.
Kommt es dann, also wenn ihr so diese Schnittstelle bildet zwischen dem Steuerberater und dem Online-Händler oder der Online-Händlerin, gibt es da auch so Konfliktsituationen, dass so der Steuerberater oder die Steuerberaterin dann Szenarien mal aufmacht oder Daten will und da von der Händlerseite da irgendwie Bedenken sind oder andere Ansprüche? Gibt es sowas? Also taucht das auf?
Das nicht. Was wir aber jetzt gerade merken, ist, dass der Nutzer immer mehr Richtung Steuerberater geht. Und der Händler sagt, ja, ich möchte, und das war ja auch unser Eingangsstatement, ich möchte eigentlich mit dem Thema Umsatzsteuer und Buchhaltung des Händlers, ja, muss man ganz klar sagen. Das heißt, der Händler bucht das Ganze zwar, aber der Nutzer ist am Ende des Tages der Steuerberater. Und der Steuerberater kommt in der Regel aus so einer DATEV-Welt. Ne? DATEV ist ja so der große Monopolist im Bereich Steuersoftware, Marktanteil in Deutschland irgendwo um die 85%. Das heißt, Steuerberater und Steuerfachangestellte sind auf DATEV geschult. Und wenn jetzt ein neues System dazu kommt, sag ich mal, vielleicht auch mit einem netten Dashboard, was ein bisschen farbenfroher ist, mit anderen Prozessen, dann ist das oftmals schon eine Herausforderung. Deswegen ist auch ein Teil unserer Strategie ist, dass wir eben auch Steuerberater enablen, nennen wir das. Wir bieten zum Beispiel auch für größere Kanzleien, die mehrere Mandanten bei uns haben, einen Tagesworkshop. Da gehen wir in die Kanzlei rein, schauen uns mal die Prozesse an und gucken, wie wir da vielleicht noch gewisse Effizienzvorteile rausholen. Das ist quasi wichtig, um eben auch den Steuerberater mit an Bord zu holen.
Also ist das mehr so ein Bereitstellen von Bequemlichkeit, was dann so das Nutzer Erlebnis verbessert und einfach dadurch so, ich muss mich da gar nicht mehr drum kümmern, ich richte das einmal ein und dann ist die Sache erledigt für mich.
Aus so einer Händlerperspektive definitiv, ne? Aber natürlich muss dann der Steuerberater jeden Monat eben auf die Daten zugreifen können, weil er ja in der Regel dann auch jeden Monat die Finanzbuchhaltung macht. Genau.
Ja. Ich habe gehört, dass ihr im Hintergrund gerade an einem Financial Operating System arbeitet für den Onlinehandel. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Weil, also, ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt wie so ein Betriebssystem für einen Rechner, weil das ist fast so das Einzige, wo ich jemals das Wort Operating System benutze oder gehört habe. Kannst du mal ein bisschen was dazu erzählen?
Gerne. Als wir 2016 gestartet sind, war das größte Problem oder zumindest das Problem, auf das wir uns fokussiert haben, war das Thema Umsatzsteuer. Das heißt, Händler haben schnell eine Lösung für das Umsatzsteuerproblem gesucht. Das haben wir gebaut. Was wir jetzt merken ist, dass gerade bei diesen ganzen Finance-Themen, ja, dazu gehört ja Umsatzsteuer und Accounting, was wir gerade abbilden, auch noch viel mehr dazu gehört. Gutes Beispiel ist vor kurzem von einem relativ bekannten Online-Händler auf LinkedIn gelesen, der dann schrieb, ja, ich habe hier mehrere hundert Produkte im Sortiment und festgestellt, mir war gar nicht bewusst, dass ich mit einigen gutes Geld verdiene, mit anderen Produkten aber wirklich Geld verbrenne. Das heißt, wir wollen das ganze Thema Financial Controlling, Financial Compliance, und dazu gehört Umsatzsteuer, dazu gehört natürlich auch Finanzbuchhaltung, was wir jetzt eh schon machen, dann aber auch eben sowas wie finanzielle Analysen, zum Beispiel Deckungsbeiträge berechnen oder zu schauen, wann besteht vielleicht wieder der Bedarf nach einer Zwischenfinanzierung, ja, weil Amazon ja zum Beispiel alle 14 Tage auszahlt, ich aber wieder Ware zwischenfinanzieren muss. Auch das wollen wir abbilden und alles basiert auf der Datenbasis, die wir schon haben. Denn das ist unseres Erachtens das dickste Brett. Die gesamte Datenbasis, die einmal sauber steuerlich bewertet zu haben und darauf dann sichere und transparente Analysen zu fahren. Das nennen wir quasi Financial Operating System, mit denen dann der Händler zusammen mit seinem Steuerberater das Unternehmen sehr effizient steuern kann. Also dann eben die ganzen Compliance-Themen, Umsatzsteuer, Accounting abbilden kann, aber auch sehr, sag ich mal, ein sehr transparentes Unternehmen dann eben auch bekommt, bis auf das einzelne Produkt runtergebrochen.
Hat das für euch das Welten aufeinanderprallen intern nochmal verschärft, weil dann noch mehr Komplexität reinkommt und noch mehr Bereiche, die automatisiert werden müssen oder abgedeckt werden müssen?
Definitiv, weil wir haben jetzt quasi nicht nur reine Steuerberater, sag ich mal, auf der Non-Tech-Seite als Experten, sondern wir haben mittlerweile auch Leute von der DATEV abgeworben, sprich Accounting-Experten. Wir haben jetzt auch Finance-Experten, die natürlich auch noch alle, sag ich mal, ihr Umfeld mit eben auch im Produkt wieder gefunden sehen wollen. Insofern natürlich, also je komplexer so ein Produkt wird, sag ich mal, umso herausfordernder sicherlich auch die internen Abläufe. Das ist ganz klar. Wogegen ich nicht mehr wäre, ist zu sagen, ja, wir wollen irgendwie das SAP im E-Commerce werden. Also ich glaube, SAP ist ja behaftet mit dem Namen eines trägen und unglaublich schwer zu bewältigenden OS oder wie auch immer man das nennen will. Das nicht. Insofern ist schon der Ansatz, so lange, so agil wie möglich zu bleiben.
Ist eigentlich auch interessant, wenn ich mal, also ich biege mal kurz ab, aber diese SAP-Thematik, weil ich kann mich noch erinnern, als das so das erste Mal, als mir das erste Mal bewusst wurde, und ich glaube, da war ich noch in der Schule fast, da war SAP so das Ding, wo es jetzt alle Unternehmen drauf gesetzt haben, und das hat, also bringt dich voll nach vorne, und jetzt gilt das schon als fast ein bisschen zu träge für weitere Entwicklung. Es ist, muss man sich auch am Ball bleiben mit den Weiterentwicklungen immer.
Absolut. Wenn man jetzt mal so mit Beratern redet, gerade so mit Big Four Beratern, dann ist so das große Thema, die großen Beratungsprojekte, ist so die Migration auf SAP in die Cloud. Ja, die nächsten Jahre geht es nur um das Thema. Ne? Also schon der Wahnsinn, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt.
Ja. Ihr werdet komplex, aber das Thema Onlinehandel, also E-Commerce generell, aber auch Steuerrecht wird halt komplexer, kriegen wir ja auch mit. Wo seht ihr da gerade so die großen Entwicklungen im E-Commerce und was sind vielleicht auch so die nächsten steuerlichen Änderungen oder Steuerverpflichtungen, auf die sich Händler in der nächsten Zeit einrichten müssen?
Ja, was wir natürlich sehen, und da war sicherlich auch Amazon der Vorreiter, ist eben das Verschmelzen von Logistik und E-Commerce-Plattformen. Also diese Cross-Border-Fulfillment, die Amazon da eingeführt hat, da ziehen jetzt gerade viele Marktplätze nach. Zalando zieht da gerade nach, wir sind da jetzt Exklusivpartner im Bereich Compliance, da wird jetzt ein Otto nachziehen. Das ist so ein Aspekt, sag ich mal, was die Technologie betrifft. Und dann kommen auch so fancy Modelle dazu, dass zum Beispiel Marktplätze auch anfangen, Produkte zwischen verschiedenen Händlern auszutauschen, also identische Produkte zwischen verschiedenen Händlern auszutauschen, damit sie möglichst schnell beim Endverbraucher sind. Das ist aus Endverbrauchersicht ist das super klasse. Aus einer Compliance-Sicht ist das, sag ich mal, wirklich, das ist die Champions League. Ja? Also, das ist schon dann am Ende des Tages wirklich Rocket Science. Das ist so der Technologie-Part, wo man dann wieder versuchen muss, diese starren Gesetze dann wieder, sag ich mal, in diese Technologie runterzubrechen. Der andere Part ist die reine Regulatorik. Und zwar sehen wir gerade einen Trend, dass immer mehr Steuerpflichten vom Händler weggenommen werden, was erstmal schön ist, und auf die Marktplätze übertragen werden. Ja, und klar, Marktplätze sind ja so der große Vertriebskanal, zumindest im Durchschnitt. Und das birgt natürlich gerade in der Übergangsphase gewisse Herausforderungen, weil man sich aktuell für jede Transaktion fragen muss, schulde ich jetzt die Umsatzsteuer als Händler oder macht das jetzt Amazon oder eBay für mich? Das ist gerade so eine gewisse Unsicherheit in dieser Transferphase, die leider noch so die nächsten 3, 4, 5 Jahre anhalten wird.
Tretet ihr da quasi auch mit den Marktplätzen in Kontakt und sprecht mit denen darüber, was da los ist, oder versucht auch eine Lösung zu finden für alle beteiligten Parteien?
Definitiv. Und das ist etwas, da sieht man quasi uns nicht auf den ersten Blick, aber wir bieten eben auch sogenannte Wet Engines, also die Teammotoren für Marktplätze an, die dann quasi das für den Marktplatz sauber abbilden und dann auch konsistent mit der Händlerlösung. Genau.
Also ist das dann quasi nochmal die nächste Stufe obendrauf, dass jetzt nicht mehr nur um die Händler geht und um die Unternehmen auf der Seite, sondern dann auch die Plattform, die das Ganze verteilen?
Exakt. Also wichtig ist, sag ich mal, eine Lösung zu haben für jede Transaktion. Und wie gesagt, ne, ich habe es ja eingangs gesagt, also aktuell ist es wirklich herausfordernd zu schauen, wer schuldet zum Beispiel die Steuer für die Transaktion, wer muss sie verbuchen. Und da ist es wichtig, dass die Lösung des Marktplatzes auch mit der Lösung des Händlers ineinander greift.
Ja, wir haben das auch mitbekommen, als diese Umstellung war. Also es kommen ja immer mehrere kleinere Umstellungen, aber so, dass da der Anfang kam, dass jetzt das über die Marktplätze läuft, das hat auch bei den Leuten, die ich kenne und von denen wir so gehört haben, für extreme Unsicherheit gesorgt und auch dieser berühmte Run auf die Steuer, Steuer-ID-Nummer da von den ausländischen Händlern, die plötzlich losging und niemand wusste, was da passiert ist. Wenn ihr da noch mittendrin sitzt, das ist sicher auch bei euch spannende Zeiten.
Definitiv. Also das letzte Jahr war, glaube ich, so das wahnsinnigste, herausforderndste Jahr, weil wir hatten diese große Reform, die auch leider seitens der Finanzverwaltung, vielleicht hat man es mitbekommen, nicht so wirklich sauber umgesetzt worden ist. Also dieser One-Stop-Shop, der damit verbunden war, der hatte leider diverse Hiccups, was zu erwarten war, weil die Finanzverwaltung, die kommt nicht aus dieser Software-Denke. Die haben vorher nicht getestet und hatten auch keine Möglichkeit zur Verfügung gestellt, dass man mal testen kann. Und dann natürlich auch noch das Thema Brexit. Also ja, also wir haben viele Kunden, die handeln noch nach Großbritannien. Einige haben es eingestellt, weil sie nach einer Zolllösung suchten. Aber auch das Thema Brexit noch abzubilden, ne? Das war quasi nochmal so eine Untersteuerreform on top.
Ja. Mit all diesen komplexen Aspekten und Geschichten im Hinterkopf, wohin geht die Reise für euch? Also was sind so eure nächsten Pläne für die Zukunft?
Die nächsten Pläne sind, dass wir eben die Umsatzsteuer- und Finanzbuchhaltungslösung, wie sie aktuell ist, weiter eben zu diesem Operating System aufbauen und eben auch Benutzeroberflächen schaffen für den Händler, der eben, sag ich mal, eher so in Richtung Deckungsbeiträge zum Beispiel von Financial Controlling eben nicht mal Einblicke haben möchte, und für den Steuerberater, den eher das Thema so Accounting und auch teilweise Umsatzsteuercompliance betrifft, eben zu bauen und sag ich mal, beide Parteien wirklich zusammenzubringen. Weil noch ist es häufig so, das merke ich auch, ich rede ja viel mit Steuerberatern, auch mit Händlern, dass sich beide Welten, die Steuerberater und die Händlerwelt, noch nicht wirklich so hundertprozentig gut verstehen. Und die wirklich mit Hilfe einer Software eben auch zusammenzuführen. Das ist das, wo wir die nächsten Jahre das Geld aus der letzten Finanzierungsrunde und auch unsere aktuellen Ressourcen zusammenzuführen. Das ist das, wo...
Ein bisschen breitere Aufstellung und mehr Möglichkeiten bei der Verwaltung des eigenen Unternehmens und der Abarbeitung der Steuern quasi für die Händlerinnen und Händler von euch.
Genau, und das überflüssig machen, sagen wir mal, von vielen, sag ich mal, so Einzel-Spezialtools und eben auch noch Excel, ne? Also genau, das ist unsere Mission.
Das Abschaffen von Excel, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Roger, ich danke dir wahnsinnig für diesen Einblick in euch und eure Aktivitäten. Wünsche euch noch viel Erfolg und dir noch einen schönen Tag und vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne, Michael, und viele Grüße nach Leipzig.
Danke.
Dieser Podcast wird präsentiert vom Händlerbund. Der Händlerbund bietet rechtssichere Lösungen für Online-Händler und unterstützt als 360-Grad-Netzwerk überall, wo es notwendig ist. Weitere Infos gibt's auf händlerbund.de.